So heißt es in einem Roman, vielleicht kennt der ein oder andere den, Brave New World. Auf Deutsch wurde das übersetzt, die schöne neue Welt. Dieser Roman ist in den 30er Jahren geschrieben worden und spielt im 26. Jahrhundert, also noch weit in der Zukunft. Und Religion ist schon lange abgeschafft. Es wird nicht mehr gebraucht. Kinder werden aber auch nicht mehr auf natürliche Wege geboren. Es gibt dort Brut- und Normzentralen und dort werden die Kinder in Flaschen aufgezogen. Sie werden genormt und damit auch der Gesellschaft, die da ist, nutzbar gemacht. Und ihnen wird eingetrichtert, dass was für die geregelte Gesellschaft gebraucht wird, das ist einfach nur, dass sie arbeiten müssen, damit es funktioniert. Sie sind ein Rädchen in diesem ganzen System. Und das wird ihnen dann als ultimative Wahrheit und Weisheit verkauft und sie glauben das. Platz für eigene Wünsche, für Träume, für Sehnsüchte gibt es nicht. Das erfüllt nämlich die neue Gesellschaft. In der schönen neuen Welt herrscht dafür aber absolute Gleichgültigkeit. Obwohl Unruhe, Elend, Krankheit überwunden sind, gibt es keine Freiheit. Es gibt keine Religion, es gibt keine Kunst, es gibt keine Menschlichkeit. Das alles bleibt auf der Strecke. Es ist eine totale Herrschaft und die garantiert dann ein genormtes Glück. In dieser genormten Gesellschaft sind die Menschen aber doch unglücklich. Der Autor des Romans, Aldous Huxley, lässt einen der Protagonisten sagen, ich brauche keine Bequemlichkeit. Ich will Gott, ich will Poesie, ich will wirkliche Gefahren und Freiheit und Tugend, ich will sündigen. Gott, die Poesie, Gefahren und die Freiheit, Tugend und auch die Sünde sind bei Huxley Zeichen eines freien, selbstbestimmten Menschen, keine Marionette. Und diese Dinge garantieren einen Blick hinter diese genormten Kulissen dieser Gesellschaft. Lassen uns spüren, dass wir leben. Sünde heißt in diesem Zusammenhang im Roman, sich nicht an diese Spielregeln halten, den eigenen Willen mal durchsetzen und ihm nachgehen, eigenwillig sein, sich nicht anzupassen an die Werte dieser Idealgesellschaft, die davor herrscht. Und letztendlich heißt es, keine Marionette sein. Sünde ist ein Zeichen für das Individuum, einer individuellen Freiheit, die der Mensch hat. Es ist der persönliche Ausdruck, sich an dieses herrschende Regelwerk nicht anzupassen oder anzupassen. Gott und Sünde. Die beiden stehen für einerseits Gott, den glücklichen Menschen, und Sünde für den scheiternden Menschen. Und in dieser Spannung befindet sich der Mensch zwischen glücklich sein und scheitern. Und in dieser Spannung müssen wir uns immer wieder neu erfahren und auch neu einordnen. Diese Spannung, einerseits geliebtes Kind Gottes zu sein und auf der anderen Seite auch mit der Möglichkeit zu scheitern, wird heute in diesem Predigttext, den ich gleich sage, aufgezeigt. Wir sind geliebte Kinder, wir sind keine Zahlen, wir sind keine Nummern, keine genormten Marionetten, sondern mit unserer eigenen Persönlichkeit, mit unseren eigenen Stärken und auch Schwächen sind wir geliebt von von Gott. Aber dazu gehört auch unser Scheitern. Scheitern an unseren eigenen Ansprüchen, Scheitern im Glauben. Und wir scheitern auch, wenn wir Gott reduzieren, wenn wir ihn in eine fromme Nische hineinpacken, wenn wir ihn als Privatangelegenheit sehen, wenn wir seinen Anspruch und seinen Zuspruch irgendwie nur für unsere dunklen Tage zählen und nicht für unsere freudigen Tage. In dieser Spannung befinden wir uns auch heute. Und der Bibeltext im 1. Johannes 3, 1, Vers 6 beschreibt es so. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Meine Lieben, wir sind also schon jetzt Kinder Gottes. Aber was das bedeutet, ist noch nicht ganz in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, der meidet jede Schuld, so wie Christus ohne Schuld war. Wer sündigt, lehnt sich gegen Gott und seine Gebote auf, denn sündigen heißt, Gottes Gebote missachten. Doch ihr wisst ja, dass Christus auf diese Erde kam, um die Sünde der Menschen wegzunehmen. Und er selbst ist ohne jede Sünde. Wer mit Christus verbunden bleibt, der wird nicht länger sündigen. Wer aber weiter sündigt, der weiß nichts von Christus und kennt ihn nicht. Weihnachten ist ähnlich, auch vielleicht so ein utopischer Roman. Der utopische Roman von Aldous Huxley zeichnet das Bild einer Welt, in der die Menschen einer totalen Herrschaft ausgesetzt sind. Sie sind da ausgeliefert, unter der totalen Kontrolle. Übrigens, deswegen wurde auch in der NS-Zeit dieser Roman auch von dem damaligen Regime initiiert. Durfte nicht veröffentlicht werden, weil zu gesellschaftskritisch. Also solche Romane, weil sie gesellschaftskritisch sind, zeigen einen Blick oder malen ein Bild von Möglichkeiten, wie eine Welt aussehen könnte, wie sie sich vielleicht gestalten wird. Das tut Weihnachten auch. Allerdings auf eine ganz andere Art und Weise. Nicht so wie in diesem Roman Brave New World. Das Kommen Gottes in der Welt ist nicht ein Kommen, um die Menschen zu kontrollieren, um sie zu beaufsichtigen. Das Kommen Gottes in die Welt ist eher ein Angebot, die Beziehung zu Gott neu zu entdecken und neu zu erfahren. Jesus Christus, dessen Geburt wir ja eigentlich jetzt heute feiern, verändert alles. Jesus Christus verändert mit seiner Predigt vom Reich Gottes alles, mit seiner Predigt vom menschenfreundlichen Gott. Er gibt das Angebot der Vergebung von Schuld und er gibt einen Neuanfang. Und das verändert den Blickwinkel. Er sagt dem Menschen, sorgt euch doch nicht, denn euer Vater im Himmel sorgt für euch. Man könnte es auch bildlich beschreiben wie bei Zachäus. Er wird gerufen von dem Baum hinunter und so werden auch wir gerufen von diesem Baum. Der Baum unserer Vorurteile, unserer Wut. Jesus Christus gesellt sich auch zu den Gescheiterten, zu den Kranken, zu den Alleingelassenen und bietet ihnen dann die Liebe Gottes an. Er redet von einem Gott, der uns wie ein verlorener Sohn oder eine verlorene Tochter in seine Arme schließt. Und er redet über einen Gott, der uns liebt und herausfordert, der uns annimmt, wie wir sind. Und doch gleichzeitig zur Veränderung ermutigt. Jesus vermittelt eine andere Perspektive, einen anderen Blickwinkel auf die Welt und auf Gott. Dieser Gott ist nicht der fremde, majestätisch thronende Weltherrscher, sondern unser Vater im Himmel. Und die Welt muss nicht allein von diesen Maßstäben beherrscht werden, alles haben zu wollen, alles zu besitzen, Gewalt, Terror, von Unmenschlichkeit und von Gnadenlosigkeit. Weihnachten, die Geburt von Jesus, bietet da einen anderen Blickwinkel. Die Welt ist Gottes Schöpfung und er kommt nun mit seiner Liebe in diese Schöpfung, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Zärtlichkeit, auch mit seiner Verantwortlichkeit. Er kommt, denn er ist der Vater. Und weil er kommt, sind wir jetzt keine Untertanen, die beaufsichtigt werden müssen, keine, die man kontrollieren muss, sondern der Bibeltext spricht es uns zu, wir sind Kinder Gottes. Wir sind im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, jetzt schon Kinder Gottes. Und weil wir Kinder Gottes sind, kann auch unser Verhalten anders sein. Weil wir Kinder Gottes sind, können wir zwischen dem Willen Gottes und Sünde unterscheiden. Der Bibeltext sagt, dass Sünde immer ist, wenn wir uns gegen Gott auflehnen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, gut, wenn man Kinder lehnen sich immer gegen ihre Eltern auf und das ist normal. Aber eine Sünde zu begehen und dann immer wieder zu begehen und das immer bewusst tun, das ist doch was anderes, als das einfach aufzuhören. Man bleibt irgendwie da drin, man lehnt sich immer wieder mit denselben Sachen auf. Und das ist auch der Hintergrund, den Johannes hier hat, als er diesen Brief geschrieben hat, weil er gegen Irrlehre angekämpft hat. Es gab die sogenannten Gnostiker und die haben immer wieder behauptet, der Körper, der sei sowieso böse. Es geht nur um die Seele. Das, was du mit deinem Körper machst, ist vollkommen egal. Und deswegen kann man sich auch jeglichen Begierden, Freizügigkeiten einfach ausliefern. Es ist egal. Es ist unwichtig, was mit diesem Körper passiert. Ich kann mich betrinken. Ich kann mit ganz vielen Menschen schlafen. Ich kann mir selber wehtun. Ich kann mir wehtun lassen. Es ist egal. Und dagegen hält nun Johannes und schreibt, dass niemand, kein Mensch, dem Gesetz Gottes übersteht. Niemand kann von sich behaupten, dass er vollkommen sicher ist, wenn er was Gefährliches tut. Sünde ist ja gefährlich. Sünde ist zerstörerisch. Sie kann eigentlich nichts Gutes hervorbringen. Sie führt immer zum Bösen und zum Tod. Und Johannes prangert das an, dieses ständige Sünden, das bewusste Sünden. Wenn wir das tun, dann haben wir nicht verstanden, wer Jesus ist und warum er auf diese Welt eigentlich gekommen ist. Dass der Mensch grundsätzlich sündigt, ist für Johannes erstmal nicht dieser Anstoß, sondern das bewusste und wiederholte Sündigen. Aber er stellt auch gleichzeitig diesen Anspruch, dass wir uns reinigen sollen von der Sünde. Und da müssen wir unser Leben wieder als Prozess vorstellen. Uns fällt immer wieder auf in unserem Leben, und es wird auch Gott uns immer wieder aufzeigen, wann wir sündigen. Es ist uns nicht immer bewusst und irgendwann kommt der Zeigefinger drauf und dann merken wir, oh, das war nicht richtig. Da habe ich mich wirklich versündigt. Gegenüber Gott, gegenüber anderen Menschen. Und davon sollen wir uns reinigen. Und die Motivation, sich zu reinigen, kommt aus meiner Bestimmung heraus, aus meiner Identität, die Gott mir zuspricht. Denn ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Wie sich das zeigt, beschreibt Johannes in seinem Brief in den nachfolgenden Versen. Wie reinigt man sich? Und er macht es ganz einfach. Er sagt einfach, ihr sollt euch untereinander lieben. Liebt euch gegenseitig. Und dabei ist Liebe da kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Es ist die Entscheidung, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und die des anderen vorzustellen. Ich lasse dem anderen den Vorzug. Die Spannung zwischen Kind Gottes und Scheitern wird geringer, wenn wir uns immer für die Liebe entscheiden. Diese Spannung lässt sich aber nicht ganz auflösen. Jedenfalls nicht in der Gegenwart. Nicht in dieser Welt. Huxley zeichnet in seinem Roman eine weit entfernte Zukunft. Wie könnte sie aussehen? Und diese Zukunft ist eine Zukunft, eher die Angst macht. Die Zukunft, die Johannes malt, ist, dass wir bei der Wiederkunft von Jesus ihm gleich sein werden. Wir werden ihn so sehen und ihm ähnlich sein. Und das, woran wir oft scheitern, das wird ein Ende haben. Unser Scheitern, unsere Sünde wird vorbei sein. Wenn man diese Perspektive nicht hat, auch in die Zukunft, dann kann das sehr frustrierend sein, wenn man immer wieder auf die Nase fällt. Wenn man möchte etwas Gutes tun und es gelingt doch denn nicht. Und wenn man diesen Zuspruch hat, es hört irgendwann auf. Man ist irgendwann Jesus ähnlich. Dann tröstet einen das. Dann gibt es Hoffnung, weil dieser Zustand irgendwann nicht mehr sein wird. Ja, ich bin im Hier und Jetzt vielleicht nicht vollkommen. Ich bin irgendwie nur stückhaft. Ich bin irgendwie nur ein Fragment gerade von Jesus. Aber ich bin ein Lernender und werde ihn immer ähnlicher. Und irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, dann bin ich ihm gleich. Er ist nämlich auch derjenige, der ohne Sünde gewesen ist. Und weil Jesus so ein vollkommenes Leben geführt hat und sich für unsere Sünden geopfert hat, kann uns auch vollständig vergeben werden. Wir können auf seinen Tod sehen und wissen, dass wir diesen ewigen Tod nie erleiden müssen. Und diese Zukunft macht Mut, sie macht Hoffnung, sie tröstet. Und sie tröstet hier auch in dieser Gegenwart. Und diese Zukunft macht keine Angst. Sie macht keine Angst wie in dem Roman Brave New World, weil diese Zukunft nicht dunkel ist und nicht fürchterlich aussieht. Sie ist nämlich zuversichtlich. Wir feiern Weihnachten, die Geburt Jesu. Und wir sehen dann oft dieses kleine Kind in der Krippe. Und dann singen wir auch noch zu diesem Kind mit diesen himmlischen Knaben im lockigen Haar, wie es in einem Lied heißt. Es ist alles so ein bisschen kitschig, alles emotional, süß, das kleine Baby. Und es erfreut uns auch. Aber dieser Bibeltext heute versucht etwas anderes. Er gibt uns ein anderes Bild von Jesus. Nicht dieses kleine, kitschige Bild. Er spricht uns zu, wir sind Kinder Gottes. Und das ist das Kindsein. Indem wir Jesus kennenlernen und ihn immer näher kennen, sind wir in Verbindung mit Gott. Und so bleiben wir auch Kinder Gottes. Und das ist das, was Weihnachten eigentlich ausmacht. Wir sind zu Kindern Gottes geworden, weil Jesus auf die Welt gekommen ist. Also das Sehen und Erkennen Jesu richtet sich gerade nicht auf das Kind in der Krippe, es richtet sich auf das Heilshandeln Jesu, auf seine Worte, die er gepredigt hat, auf sein Sterben und auf seine Auferstehung. Nicht der weihnachtliche Kinderglaube wird hier gefordert in unserem Bibeltext, sondern Jesus ähnlicher werden, das wird hier gefordert. Und die Verheißung, ihm einmal gleich zu sein, das wird hier verkündet. Und mit diesem Verständnis, das uns grundlegend als entwicklungsfähig und bestimmt zeichnet, weil wir ja auch fragmentarisch sind, wir sind irgendwie nur stückhaft in dieser Welt, noch nicht vollkommen. Wir sind noch nicht fertig. Da muss aber auch dieser Anspruch sein, dass wir Kinder Gottes sind. Und dieser Anspruch, dass wir in Verbindung mit Gott bleiben. Weil sonst fallen wir auf die andere Seite des Pferdes, immer ins Scheitern. Wir haben ja immer diese Spannung zwischen Kind Gottes zu sein und Scheitern. Dieser Anspruch ist da, aber gleichzeitig auch dieser Zuspruch, wir sind auch jetzt geliebte Kinder Gottes. Im Gegensatz zu Marionetten sind wir geliebte Kinder Gottes. Gott gibt uns nicht nur einen Namen, er macht uns zu seinen Kindern. Kinder wissen um ihre Beschränkungen, wissen um ihr Leben, dass es einfach noch nicht ordentlich ist, ganz entwickelt. Sie sind noch entwicklungsfähig, sie müssen noch lernen, sie müssen sich auch noch orientieren. Aber Kinder geben sich nicht zufrieden mit dem, was jetzt gerade ist, sondern sie wollen ja lernen. Dabei lassen sie auch ihren Gefühlen freien Lauf. Sie können Vertrauen fassen, sie lassen sich begeistern von ihrem Vater, von ihren Eltern. Kinder Gottes, auch wenn sie schon längst erwachsen sind, sind durch dieselben Qualitäten ausgezeichnet. Wir sind Lernende und wir können uns auch begeistern für eine Zukunft, Jesus ähnlicher zu sein. Und deswegen auch so zu handeln, in Liebe zu handeln. Und diese Zusage, dass wir Kinder Gottes sind, kann uns befreien von dieser rastlosen Unruhe, von immer mehr, immer höher. Ich muss alles besitzen, was ich am Anfang gesagt habe. Sie kann uns befreien dazu, uns auch gegenseitig anzunehmen, so wie wir sind, weil Gott uns annimmt, wie wir sind. Und diese Zusage kann uns befreien von der Konsumwelt, vom Zwang, alles haben zu wollen und auch sein zu wollen. Aber diese Verheißung kann uns nicht nur frei machen von den Dingen, sie kann uns auch frei machen dazu, uns neu zu verstehen, einen anderen Blickwinkel auf uns zu haben. Uns neu zu ordnen. Das Kind in der Krippe bleibt nicht Kind. Er wird Mann und er wird Retter der Welt. Das ist Zuspruch und Herausforderung zugleich. Gerade Weihnachten ist eine Gelegenheit, die Gelegenheit, die freien Tage auch zu nutzen, zur Ruhe zu kommen, Distanz zu gewinnen, zu den Dingen, die uns wirklich fesseln und gefangen nehmen, zu uns selbst zu kommen und uns auch als geliebte Kinder zu verstehen. Als Kinder, die aber immer noch entwicklungsfähig sind und das neu zu entdecken. Amen.